Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserer Serie Frauen reden über Frauenthemen. Und heute ist jemand da von einem Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, aus verschiedenen Gründen. Ich habe sogar dafür eine extra Folge gemacht letzte Woche, um nochmal auch meine Sicht oder die homöopathische Sicht aufs Thema Stillen darzulegen, was wirklich ein großes Anliegen ist. Und heute ist eine Vertreterin da von der La Leche League. Die das nicht kennen, werden es heute kennenlernen. Aber ich bin ein riesen Fan von dem. Ich finde das eine großartige Sache. Ist ein ganz wichtiges Thema und so ein richtiges Herzthema, was ich auch in der Praxis immer wieder versuche, den Müttern mitzugeben. Und finde es so toll, dass wir in der Schweiz und auch sonst wo, wenn wir auch noch hören, wo das überall vielleicht stattfindet, ehrenamtliche Stillberaterinnen haben, die sich darum kümmern, dieses wichtige Thema auch zu besprechen, für die Leute da zu sein. Und deshalb ist das für mich auch ein ganz unterstützenswertes Projekt und deshalb eine Riesenfreude. Anna, bist du heute da?
Hallo,
Sie hat sich
Marvin.
bereit erklärt, mit uns ein bisschen darüber zu sprechen. Und wie ihr das kennt in den Interviews, werden wir sie erstmal kennenlernen. Wieso ist sie überhaupt in dem Bereich aktiv? Und dann werden wir uns heute auch nochmal aus der Perspektive von ihr über das Thema Stillen und über die La Leche League unterhalten. Also, auch dich trifft daher die Frage, liebe Anna, wie bist du dazu gekommen, dass du heute als Expertin da sitzt zum Thema Stehen und La Leche League?
Hallo Marvin, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut, wirklich auch beides. Also ich finde, du machst eine ganz wichtige Arbeit mit Frauen, mit allen natürlich, aber natürlich, die Frauen liegen mir auch am Herzen. Und ja, wie bin ich zur La Leche League gekommen? Ich glaube, meine Geschichte ist eine von ganz, ganz vielen. Ich wurde schwanger und habe mich sehr mit der Geburt befasst. Stillen war gar nicht so ein großes Thema. Und eigentlich beim ersten Kind, das war so ein pflegeleichtes, so Kind für Anfänger. Stillen hat geklappt nach einem halben Jahr, Beikost und so weiter. Das zweite war dann nicht so ganz einfach und ich habe dann auch von der La Leche League erfahren bei Stillfragen und hatte wirklich super, super Support. Und dann stand halt auch dann die Frage mal im Raum, möchtest du nicht auch Beraterin werden? Und das habe ich dann gemacht. War jetzt, ja, ist über 20 Jahre her.
Und was hast du so für Erfahrungen gemacht in der Zeit, wo du das jetzt schon so länger machst? Wie hat sich das entwickelt? Ist die Begeisterung mehr geworden oder?
Ja, also ich bin wirklich durch und durch überzeugt vom Thema. Ich habe auch andere Weiterbildungen gemacht. Ich bin auch Fachfrau für Entwicklung und Beziehung. Und manchmal trifft mich dann die Frage, warum machst du eigentlich noch Stillberatung? Du könntest doch irgendwie. Und ich fange immer wieder beim Stillen an, weil wenn eine Stillbeziehung klappt, dann habe ich weniger Arbeit beim anderen Thema, weil Stillen ist eine Ernährungsform, eine sehr gute, die biologisch einzige, aber es ist nicht so einfach. Es ist zwar natürlich, aber es braucht Übung. Und gerade letztens war ein Thema, Stillen ist ja wirklich schon bekannt eigentlich, man weiß den Wert, warum Stillen doch noch eigentlich relativ wenig Frauen. Und ich glaube, das hat mit dem Wert zu tun, den man dem Muttersein und dem sich um Kinder kümmern zu tun hat. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Du hast mich was anderes gefragt. Genau, die Begeisterung. Also die Begeisterung ist nach wie vor da. Du merkst es. Genau.
Und kannst du versuchen, uns so ein bisschen reinzuholen, weil ich bin ja auch sehr begeistert von dem. Das heißt, bei mir rennst du da ja auch offene Türen ein. Ich habe eben in der letzten Folge meiner Begeisterung eine Stunde Zeit gegeben, um da in Ruhe auch nochmal zu sagen, was ich da so interessant finde. Du warst ja auch bei meinem Vortrag dabei. Ich habe so ein bisschen die Essenz aus diesem Vortrag nochmal für den Podcast irgendwie verwurstet. So, dass wir noch ein bisschen auch kennenlernen, was dich an dem Thema so begeistert.
Das ist wahrscheinlich auch ein ganz persönlicher Grund. Also, ich bin ein Adoptivkind und habe deshalb wirklich wahrscheinlich auch Beziehungen sind für mich ganz, ganz wichtig, weil sie für mich nicht selbstverständlich sind. Also, das ist auch das Thema, was mich dann zu meiner Zusatzausbildung Entwicklung und Beziehung gebracht hat, weil wir Menschen einfach Beziehungstiere sind. Wir können nicht anders, wir wissen, wir sind in der Gruppe stärker. Und die Beziehung ist halt auch das, was beim Stillen ganz, ganz fest in den Vordergrund rückt. Ich habe oft auch Frauen. Da ist die Frage dann auch am Anfang, was muss ich tun, damit es klappt und so weiter. Und oft ist dann mein Teil eigentlich nur ein offenes Ohr, weil die Mütter instinktiv eigentlich schon wissen, was sie zu tun haben, oder vielleicht von außen ganz viele Sachen hören, was dann dem Stillen nicht so förderlich ist. Und ich habe dann auch gerade bei Geschichten, wo sie relativ spät zu mir kommen, also sie waren praktisch überall und dann kommen sie dann noch zu mir, sie sind jetzt die Letzte, die ich anrufe und so, dann staune ich, wie viel das die Mütter eigentlich schon durchlitten haben. Und ich denke mir dann immer, ich weiß nicht, ob ich damals bei so einer Geschichte wirklich weitergestillt hätte. Und das zeigt mir dann einfach, wie tief dieser Wunsch zu stillen verankert ist, das muss was auf unserer Festplatte sein, habe ich das Gefühl, weil sonst kann man das gar nicht so. Es tut mir dann auch sehr leid, aber es ist dann halt so. Aber deshalb bin ich auch überzeugt, dass es einfach wirklich ganz tief in uns verankert ist. Und was es dann daraus gibt, also wenn ich dann mit einer Mutter aus Gründen, persönlichen Gründen dazu komme, dass es in diesem Moment jetzt für sie Stillen nicht weiter möglich ist, dann sage ich eigentlich immer auch, dass die Nahrung natürlich, das ist einmalig so, aber das ganze Handling, was das Stillen betrifft, das ist was anderes, das kann jeder, das kann auch der Vater machen. Es gibt dann auch Mütter, Schwiegermütter, Mütter, die dann oft sagen, ja, wir sind auch früher groß geworden, ohne das Stillen und so. Und das stimmt. Und ich glaube, das ist heute so ein tricky Ding, weil das Kind nicht nur das Stillen verliert, sondern oft auch die wichtigste Beziehung am Anfang, die Mutter. Weil früher war, hat man dann zwar nicht gestillt, aber die Mutter war da und hat sich auf das Kind eingestellt. Und heute sind oft ganz viele Bezugspersonen dann plötzlich im Leben des Kindes. Und das Stillen fördert halt das, dass eigentlich das reduziert ist auf ein, zwei Personen am Anfang, sage ich jetzt mal. Und für ein Kind ist es zwar kein Problem, verschiedene Beziehungen miteinander aufzubauen, so, aber die müssen konstant und verlässlich vor Ort sein. Und das ist halt dann oft nicht so der Fall. Und deshalb ist eigentlich das ganze Handling rund ums Stillen ebenso wichtig. Und das kann man aber auch nachahmen. Das ist ja das Tolle daran. Also auch wenn man dann Ersatznahrung gibt, kann man das Handling vom Stillen gut nachahmen und dann klappt das auch wirklich sehr gut.
Ja. Sehr spannend, ja. Also die Geschichte des Stillens, vielleicht können wir da ja noch ein bisschen drauf eingehen, auch wie das vielleicht dann verschwunden ist, weil biologisch, ne, macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, ne? Also wenn wir ein Tier in der Natur haben, würden wir ja nur wenn es irgendwie nicht geht, das Tier von der Mutter wegnehmen. Also außer jetzt mal vielleicht die Wirtschaft ausgenommen, die das ja macht, um dieses Produkt Milch zu verkaufen. Aber jetzt außerhalb von dieser Milchzucht, ne, würde ich ja niemals sagen, ach komm hier, der Leopard, da nehme ich mal das Kind weg und gebe dem eine Flasche, das ist sicherlich besser. Ne? Also wie sind wir als Menschen überhaupt auf die Idee gekommen? Weiß nicht, ob ich dich da vielleicht auch zu viel frage, vielleicht können wir es auch nur zusammen vermuten, aber das ist ja an sich erstmal eine ziemliche, also ich sage es mal ganz platt, dann kannst du es relativieren, aber ziemlich dumme Idee.
Ja, also ich bin da natürlich deiner Meinung. Das ist wirklich so. Ich denke mir, du hast die Wirtschaft angesprochen, die die Milch verkauft, aber es ist auch die Wirtschaft, die eigentlich ja die Frauen einsetzt, sage ich jetzt. Und ein Kind ist da halt so ein Klotz am Bein. Also eigentlich hat ja das Stillen so seinen Abwärtstrend genommen, als ja die Industrialisierung kam. Da musste man plötzlich auch die weibliche Arbeitskraft in einem geschlossenen Raum haben und eigentlich auch zu einer gewissen Zeit. Bevor das so stattgefunden hat, sind die Kinder eigentlich, egal was die Mama gearbeitet hat, eigentlich irgendwo rum gewesen, zumindest in einem gewissen Alter. Und das wurde dann halt plötzlich nicht mehr möglich, weil in so einem Spinnereibetrieb laut ungesund für jeden, der da arbeitet, da waren Babys natürlich wirklich nicht vorhanden. Und da musste man die trennen und da musste man natürlich einen Ersatz haben, weil verhungern lassen, so weit war man dann ja, wo konnte man die ja nicht. Genau. Und ja, das ist auch die Zusammensetzung. Da hat sich natürlich sehr viel getan in der Zwischenzeit, aber es ist halt doch noch nie unerreicht, das Ganze. Und ich denke mir schon, die Gründe dazu, warum das Frauen nicht stillen, der größte Grund, finde ich, ist schon heute die Anerkennung, dass es für jemanden, sich einfach um das Kind zu kümmern, dass das nicht jedem gegeben ist, weil wir sind alle auf Anerkennung angewiesen. Wir wollen und brauchen alle Anerkennung. Und Stillen geht zwar auch problemlos mit Arbeit. Also man kann abpumpen, man kann, ja, Stillbanken sind leider nicht mehr, also sie kommen wieder, aber auch das wäre eine Möglichkeit, um ein Kind mit Muttermilch zu ernähren. Aber an und für sich ist halt der Aufwand dann schon auch da. Man muss planen, zusätzlich zum ganzen Erwerbsalltag und einer Familie, die an und für sich schon geplant werden muss, muss man dann auch noch das Stillen einplanen, das Abpumpen einplanen. Und das geht, aber es ist für viele doch ein Hindernis.
Ja, sehr interessant. Das heißt, es gibt eigentlich damit natürlich auch dann die Notwendigkeit. Also wir haben einerseits die Frauen, die nicht mehr stehen sollten, weil sie jetzt arbeiten müssen. Auf der anderen Seite natürlich auch dann die Möglichkeit natürlich über die Kunstmilch, dass es eben auch möglich ist inzwischen, dass es eben auch ganz ohne die Nähe der Mutter geht, ne?
Ja, genau, was in vielen Fällen ja auch gut ist, weil ja die Mutter nicht verfügbar ist. Das
Genau,
muss
das
man
gibt's ja
schon auch
auch, ne?
sagen.
Richtig, ja.
Das ist so. Aber ich finde halt dieses Produkt, was eigentlich, also die Ersatznahrung, was gut ist für den Notfall, wird halt einfach eingesetzt für eigentlich ja nicht so Notfälle, sage ich jetzt mal. Und mir tut's dann immer besonders leid, wenn ich eine Mama am Telefon habe, deren Stillwunsch wirklich groß ist. Also ich möchte ja nicht hier missionieren und wenn eine Frau sich fürs Nichtstillen entscheidet, dann ist das halt so. Aber das mit dem Einsetzen im Nichtnotfall verstehe ich so, dass einfach eine Mama mit Stillwunsch eigentlich vom Stillen abgehalten wird. Mit Wissen oder halt Unwissen im Spital, wo halt dann ja dazu führt, dass eigentlich der Stillstand schon schwierig ist und der weitere Weg dann halt leider auch. Und ich habe Gott sei Dank viel, viel mehr Geschichten, die dann gut ausgehen, wo die Mama und das Kind zur Stillbeziehung zurückfinden. Und es gibt leider auch andere. Und da bin ich dann wirklich sehr, sehr froh über mein Zusatzwissen, über die Entwicklung und die Beziehung, dass ich auch so der Mama dann helfen kann. Genau.
Das heißt, eine gute Nachricht haben wir schon mal zum Start, ne? Es ist nie zu spät. Also vielleicht
Das
schon
stimmt.
irgendwann, aber sozusagen in der Phase, wo das alles
Ja.
noch passieren kann, ist das, selbst wenn der Start nicht so geglückt ist, ne, bin ich da noch nicht raus.
Das ist auf jeden Fall so. Also es gibt so oft, dass es sogar einen Namen gibt dafür, dem sagt man Relaktieren. Und das ist eine Sache, die immer eigentlich am schönsten ist oder am besten klappt, wenn alle Beteiligten zusammenspielen. Ich hatte das auch schon. Und ein Fall ist mir besonders in Erinnerung, wo ich eine Mama hatte, die hat mir erzählt, wie das so gelaufen ist. Und ich, oha, okay. Dann haben wir mal angefangen mit, ja, wie ist das denn jetzt? Die Situation angeschaut. Dann hatten wir so ein paar Tage später wieder Kontakt. Es waren gute Fortschritte da und so weiter. Und beim wahrscheinlich fünften Telefon irgendwie sagt sie dann, ah ja, das haben sie im Stillambulatorium auch gesagt, im Kantonsspital. Und ich, aha, okay, so gut, dann haben wir weitergemacht, es lief gut. Und dann wieder zwei, drei Telefone weiter sagt sie, ja, die Hebamme hat das auch gesagt, so. Und irgendwie war es dann, kam ich so langsam drauf, dass sie so ganz verschiedene Punkte abgecheckt hat und glücklicherweise haben wir alle dasselbe erzählt und so haben wir eigentlich unbewusst voneinander, aber doch die Mama getragen, so dass das Relaktieren dann geklappt hat. Und das ist natürlich ein Glücksfall, so. Ja, genau, aber das geht auch, das ist richtig, in einem gewissen Zeitrahmen natürlich. Spannend vielleicht noch gerade dazu ist ja auch, dass das wissen auch viele nicht, auch wenn eine Mama nicht geboren hat, kann es sein, dass sie stillen kann. Meines Wissens, ich weiß von keinem Fall, der das Vollstillen geklappt hätte, aber zumindest teilweise, weil wenn eine Mama weiß, dass sie ein Kind bekommt, ja, es gibt ja auch Adoptionen, wie ich schon gesagt habe und so, und sie regelmäßig pumpt, dann kann die Laktation wirklich in Gang gesetzt werden. Ist natürlich nicht so oft der Fall, viele wissen es nicht, aber das wäre auch möglich. Also die Natur ist wirklich fantastisch.
Wo wir gerade dabei sind, das wollte ich eh fragen. Kannst du uns auch ein bisschen zur Muttermilch erzählen?
Also du meinst von der Zusammensetzung und so.
Ja, weil ich habe zum Beispiel auch ein bisschen angedeutet bei meiner letzten Folge, dass sie sich zum Beispiel auch anpasst, ändert über den Zeitraum des Stillen und immer mal wieder eben die Zusammensetzung auch ändert. Vielleicht kannst du da ein bisschen Inhalt geben, ohne dass wir zu detaillierter sein müssen.
Ja, also eigentlich ist das wird nicht zu detailliert, weil die Muttermilch, wie du schon sagst, die passt sich wirklich an. Man hat das natürlich gemerkt, seit das auch untersucht wird. Und aber wieso und weshalb und wie das gemacht wird, das haben sie noch nicht rausgefunden. Aber es ist in der Tat so, dass man gemerkt hat, wenn das Kind, also Krankheit zum Beispiel, ist meistens das erste Thema, dass sich die Muttermilch so anpasst. Mutter und Kind befinden sich dann ja oft im selben Milieu und der Körper der Mutter stellt dann wirklich die Muttermilch eigentlich schon so bereit, dass das Kind da so quasi, ganz vereinfacht gesagt, Schutzstoffe enthält, die dem Kind eigentlich dann helfen, gar nicht erst krank zu werden oder dann das besser zu verarbeiten. Und dann natürlich ein weiterer Schritt ist dann in der Entwicklung, wenn das Kind anfängt zu kriechen. Und die Natur weiß, dann kommen auch manchmal Stoffe in die Hände des Kindes, die da halt in den Mund wandern. Das heißt, es sind dann so ein bisschen Schutzstoffe drin, die da Bakterien im Schach halten und so weiter. Es ist auch so, dass wenn das Kind laufen lernt, da weiß die Natur, okay, das Kind braucht viel mehr Energie jetzt, dann setzt sie sich auch im Energiegehalt anders zusammen. Und das ist auch so, also Kinder laufen ja nicht alle im selben Alter, also man kann nicht sagen, ja, so mit ungefähr 9 Monaten ändert sich die Milch, weil da die Kinder laufen lernen, sondern die Milch ändert sich, weil dieses Kind laufen lernt. Und das ist wirklich spannend. Und die La Lecelic ist ja über 60 Jahre alt und die Gründerinnen, die sterben langsam aus und ich hatte noch das Glück, mal eine zu treffen und das waren wirklich so ganz herzliche Frauen. Also ich glaube alle, ich habe nur die getroffen, aber ich glaube, die waren alle so. Und Ich sehe sie noch vor mir, sie mit den wachen Augen und wie sie da so gestrahlt hat und gesagt, was ihr jungen Frauen heute alles wisst und das ist so wunderbar und so. Wir haben den Frauen damals einfach so lapidar gesagt, was sie tun müssen und so. Und heute weiß man ja so viel. Und das stimmt, aber eigentlich machen wir immer noch das Gleiche wie vor. Wie vor 60 Jahren, wir unterstützen Mütter darin, eigentlich ihren Weg in die Stillbeziehung zu finden, bereitzustellen, was das Kind braucht, damit es selbst auch darin sich zurechtfindet, weil das Kind muss ja auch stillen lernen, nicht nur die Mama. Die Mama kann eigentlich da sein, mehr nicht. Genau, und eben mit dem ganzen technischen Zeugs, wie man heute die Sachen untersuchen kann, das ist sehr faszinierend und auch richtig, aber es ändert nichts daran, dass Stillen einfach Stillen ist und biologisch einfach die Ernährungsform, die die Natur dafür vorgesehen hat.
Ja, sehr spannend. Wenn du gerade so schön warst bei der Lecce liegt, dann tauchen wir doch da noch ein bisschen ein. In dem, was gibt es da noch so zu erzählen? Vielleicht einerseits auch ein bisschen Geschichte, aber auch wie es heute ist.
Ja, die Laleche liegt, du hast es ja vorhin erwähnt, dieser Abwärtstrend, der war dann so in den 60er Jahren, 50, 60er Jahren, war das wirklich immer mehr. Ich bin nicht mehr ganz sicher, von den 7 Gründerinnen waren, ich glaube, 5 Ärztfrauen. Und die Männer von den Frauen, die haben dem Trend zugeschaut und mussten einfach zusehen, haben da einfach immer wieder ja probiert zu intervenieren, weil sie auch gesehen haben, gestillte Kinder sind gesünder als die anderen. Und dann ja früher beim also in den USA sind so Picknicks sind da in, also da trifft man sich einfach so, seit ich lange Zeit in Spanien gelebt habe, weiß ich auch warum. Die Europäer haben das so darüber gebracht, das Picknick ist wirklich das Zusammenkommen der Familie und so an Feiertagen. Und da haben sich an einem so Picknick getroffen und haben das erörtert, das Thema, und haben dann gefunden, also irgendwie sollten wir da, glaube ich, mal was machen. Und dann haben die Frauen der Ärzte haben sich dann zusammengetan und die La Leche Ligue gegründet. Und der Name kommt ja auch da deshalb, weil in den USA war damals, durfte man alles, was mit Brust zu tun hat und so, nicht öffentlich nennen. Das heißt, man konnte da nicht einfach Breastfeeding sich nennen oder so, sondern man musste was anderes finden. Und das war dann so, dass eine Mutter eine Inschrift in einer Kirche gesehen hat, wo dann hieß, unter einer Statue de la Nuestra Señora, de Buon Porte, de la Leche. Und also der Geburt und Milch. Und dann haben sie, la Ligue ist ja klar, die Liga. De la Leche ist, ja, so haben sie sich dann genannt und das ist bis heute so genau. Und die Damen haben dann das als Schreib, also Telefon oft. Aber das Telefon war auch nicht so weit verbreitet noch. Dann hat man das schriftlich gemacht. Man konnte den Frauen schreiben, was nicht gut war, oder die Fragen. Und dann haben sie Antwort gegeben. Und man muss sich das vorstellen, wenn heute das Telefon nicht abgenommen wird, hat man schon das Gefühl. Und damals musste man so ein paar Tage auf den Brief warten, also bis der da war und dann zurück, oder? Und trotzdem war das Stillhilfe, also ja genau, so hat das angefangen. Und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt mit den Treffen, die wurden ins Leben gerufen, also so das Dorfbrunnengespräch, was ja eben die Separation der Frauen hat ja auch stattgefunden, indem man sie einfach quasi als Hausfrau in eine Wohnung gesperrt hat, sozusagen. Und da haben sie in diesen La Leche Ligue Stilltreffen wieder zusammengerufen und dann haben sich die Frauen austauschen können. Und das ist also das Grundrezept, das ist auf der ganzen Welt gleich. Also La Leche Ligue gibt es auf der ganzen Welt eigentlich, in fast jedem Land. Und das ist einfach, dass wir haben eine Ausbildung, die ist auch überall dasselbe. Und wir verpflichten uns auch eigentlich, die Stillberatung anzubieten plus die Treffen. Also monatlich so. Und deshalb, genau, sind diese Treffen einfach da verfügbar für die Mütter. Und ich merke oft, dass es was ganz anderes ist, wenn ich mit einer Mama spreche, so von quasi Fachfrau zur Mama, obwohl wir alle Mütter sind bei der La Leche Week. Also wir wissen alle von diesen Unsicherheiten, die da stattfinden können. Ist es was anderes, wenn die Mama aus einem Kreis von Müttern hört, eigentlich manchmal genau dasselbe, aber das ist einfach diese, ich finde es eine Kraft dieses Mutterkreises, der dann die Mama eigentlich trägt und ihr durch Tipps und eigene Geschichten manchmal auch, mir ging es oft so, dass ich an ein Treffen ging und dann hatte ich 1000 Fragen im Kopf und wollte die fragen und habe dann da so die anderen Mütter angehört. Und bin nach Hause und habe gedacht, oh Gott sei Dank, bei uns klappt ja das eigentlich noch ganz gut, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gehört habe. So, das kann es auch geben, genau. Also genau, diese Kreise wurden da aufgebaut und dann lief das so eine Weile. Und dann war es halt auch langsam so, dass halt auch in den Spitälern eigentlich das Wissen wieder verbreitet wurde, dass halt das wichtig ist, dieses Stillen, so quasi. Mittlerweile war es dann so, dass eigentlich in den Spitälern fast niemand mehr wirklich das Stillen unterstützen konnte, niemand mehr richtig wusste, wie das am Anfang sein soll, damit das klappt. Und dann hat sich dann so aus der La Leche League heraus eine Gruppe gebildet von medizinischem Grundwissen, also Frauen, die medizinisches Grundwissen hatten und zusätzlich dann noch das Stillwissen obendrauf gepackt haben. Und das sind dann die IBCLC-Leute, die heute noch in den Spitälern da sind und die Mütter halt in diesem Fachkreis Spital betreuen. Das kann jeder machen. Also da ist das, ist dann die Theorie, die da vermittelt wird in diesen Lehrgängen. Wichtig finde ich, und die betreuen die Mütter eigentlich dann im Spital, ja, genau. Es kommt ein bisschen auch auf das Land drauf an. Also zum Beispiel in Mexiko, da sind LLL-Frauen überall, also auch mit dieser LLL-Ausbildung. Und da, wo die Organisation im Staat weiter fortgeschritten ist, da ist das dann halt separatisiert.
Oh, spannend. Habe ich auch noch nicht alles gewusst. Oh, was Neues gelernt. Sehr
Ja.
gut. Also, ich denke, da haben wir ja schon einen super Überblick bekommen, finde ich persönlich. Du hast ja gesagt, das kann eigentlich jeder werden. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein Lehrgang oder ist das eine Ausbildung oder ist
Also
das?
IBCLC-Stillberaterin kann jeder werden. Also jeder werden, der ein medizinisches Grundwissen hat, so muss ich sagen. Aber man muss nicht Mutter sein, damit man das machen kann. Bei der LLL muss man Mutter sein und also mindestens 9 Monate gestillt haben. Also eigentlich ein Jahr, aber wenn man sich anmeldet, dauert das ja dann auch noch und dann haben eigentlich alle über dieses Jahr gestillt, ja. Manchmal trifft uns dann auch die Frage, ja, aber warum? Ich möchte doch jetzt so gerne, weil das ist so wichtig. Die haben dann auch diese Begeisterung. Und das ist deshalb so wichtig, weil es wirklich einen Unterschied macht, ob man ein halbes Jahr gestillt hat oder ein Jahr. Weil in diesem halben Jahr, da passiert so viel. Und dieser Teil ist halt wirklich wahnsinnig wichtig. Also die WHO-Richtlinie für Kinderernährung ist ja wirklich stillen bis zum 2. Lebensjahr und darüber hinaus. Also der letzte Teil wird oft so, verwurschtelt, aber das ist wirklich so, vor allem halt auch in Ländern, wo auch für Zweijährige die Nahrung nicht so verfügbar ist wie bei uns. Und also das heißt nicht, dass das bei uns nicht auch gut sein soll, aber da ist es lebenswichtig. Das ist wirklich so. Und genau, dieses halbe Jahr ist halt auch für die Entwicklung als Mama schon sehr wichtig, also mit einem Stillkind. Das zwischen dem 6. und 12. Monat ist, das ist halt einfach eine Erfahrung, die muss man gemacht haben, damit man nachher einer Mama zur Seite stehen kann. Deshalb ist das bei uns so, die Richtlinie.
Ja, und wenn ihr gehört, das hat ja dann auch wirklich Einfluss auch auf die Kindergesundheit. Das ist natürlich das, was mich besonders da interessiert, dass man da wirklich auch ja sagen kann, dass die auf eine Art und Weise gesünder sind, ne? Nicht, dass es alle Probleme löst, das ist ja dann immer wieder das Gegenteil, so funktioniert es ja dann auch nicht, ne? Aber das wird, da würde ich auch wissen, dass das mit dem Stillen eben auch gesundheitsfördernd ist. Das heißt, deshalb macht es auch Sinn, dass man wie eigentlich Gesundheitskenntnisse besitzt in irgendeiner Form. Und die
Ja, also
persönliche Erfahrung, das finde ich auch wichtig.
ich denke auch, habe aber, also ich, die Muttermilch, die ist wirklich unerreicht, das ist so. Dieser Saft ist sowas von speziell. Wie gesagt, sie konnten sie ja auch noch nicht kopieren in all den Jahren, die sie es versucht haben. Und sie möchten das wirklich gern, weil da kann man ja wirklich Geld verdienen. Da gibt es ja auch diese leider tragischen Sachen. Also ich habe eine Reportage gehört aus dem Tsunami-Gebiet, da vor dieses schreckliche Ereignis in Thailand. Und von einer Hilfsorganisation, da war dann so ein Ersatznahrungshersteller, sehr prominent, ah, wir geben so und so viele Portionen Säuglingsmilch dahin und so weiter. Aus Not und Verzweiflung haben dann oft anscheinend viele abgestillt, Mamas. Die waren dann aber wieder weg nach 3 bis 5 Monaten, also die Firmen. Und die Mütter konnten sich dann das teure Pulver nicht mehr leisten. Dann wurde da gepanscht und gemacht und als Folge dessen war da, das ist dem gar nicht so bekannt, eine riesige Sterbewelle bei den Kindern. Das waren nicht nur die, die keine Eltern mehr hatten, sondern die, die einfach auch abgestillt wurden, diesem Szenario genau. Und das kommt halt dann noch dazu, dass wenn man das so verabreicht, wie das zusammengestellt ist, ist das eines. Aber wenn man dann noch dran rummacht, weil man sich's nicht leisten kann, ist dann das was noch ganz anderes, oder? Und das ist dann, das sind die traurigen Aspekte vom Nichtstillen können auch mehr. Genau. Und was war die Frage?
Naja, super. Wir schwimmen in dem Moment, ist perfekt.
Genau.
Sehr gut. Also, ich glaube, wir haben das mit den Ausbildungen auch gut besprochen, ne? Dass ich gesagt habe, es braucht auch diese medizinische Ansatz, dass man das ein bisschen im Auge behält, dass das eben auch ein Gesundheitsförderungsthema ist und du hast die WHO erwähnt, ne?
Genau, ja. Also wir haben ja auch Weiterbildungen, die wir besuchen müssen eigentlich, aber für mich ist es eigentlich immer ein Dürfen, weil es ist, das Thema ist immer spannend. Also du warst ja auch bei uns und wieder ein Aspekt. Wir machen das nicht, um es direkt anzuwenden, aber wir machen es einfach, um die Mütter zu unterstützen. Also wenn die dann bei uns sind und man hat das Gefühl, da wäre jetzt eben so ein Homöopath noch was oder ein Osteopath oder halt dann wirklich auch medizinisch. Wir haben ja auch einen medizinischen Beirat für uns im Rücken, den wir immer anfragen können, wenn ein Thema da ist, das in medizinische, also fachliche Hände gehört. Genau. Das tut schon auch gut, also den Hintergrund zu haben. So.
Absolut,
Aber
ja.
an und für sich rein, das Stillen selbst ist eigentlich in dem Sinn keine medizinische Angelegenheit, so wie es eigentlich auch eine Geburt keine medizinische Krankheitsangelegenheit ist. Und deshalb gibt es ja auch Bestrebungen, dass die Geburt eben nicht per se ins Spital gehört, sondern in einen Kreis, der geburtsfördernd ist. Ich, ja, so. Das ist dann auch was. Und das Stillen, genau, das ist halt auch in diesem Thema, was eigentlich bei genügend guter Anleitung und Umsorge der Mutter, sage ich jetzt mal, eigentlich auch klappt. In allermeisten Fällen, weil der Prozentsatz der Frauen, die anatomisch nicht stillen können, ist wirklich verschwindend gering. Und deshalb, das kann, mit dem ist der hohe Anteil der, immer noch hohe Anteil der Mütter, die nicht stillt, eigentlich nicht erklärbar. So. Aber er ist erklärbar und ich begreife wirklich viele Mütter, die nicht stillen, wenn ich deren Geschichte höre, Lebensumstände oder halt eben auch, wie man mit ihnen umgegangen ist, während und nach der Geburt begreife ich Mütter, die nicht stillen. Also ich mache dann immer meinen Vorwurf. Und doch ist es halt schade, weil es eine Mutter und ein Kind so viel bringen kann.
Ja.
Und also wenn ich unsere Familie mit einbeziehe, auch den Vater,
Ja.
weil ich glaube, ich hätte ohne meinen Mann nicht gestillt. Der war wirklich da auch sehr unterstützend, obwohl halt das Thema wirklich nur zwischen unseren Kindern und mir war, was jetzt das Stillen angeht, direkt. Aber ohne jemand, der mir ständig das Wasser gebracht hat, hätte, das ich vergessen habe, an die Seite zu stellen oder auch mir Mut gemacht hat. Ich werde den Moment nie vergessen, als ich so nach, glaube ich, 2 Wochen entkräftet, also nein, eigentlich nicht entkräftet, aber verzweifelt, mache ich es richtig, das kleine Wesen, das man jetzt ja versorgt und so. Ich war mitten in der Nacht und er stand am Türrahmen, hat uns zugesehen und ich so mit meinen Fragen, soll ich nicht, hätte ich sollen oder hätte ich nicht sollen? Und er hat mich so angeschaut und gesagt, ja, du, es lebt seit 2 Wochen von dir, also so falsch kann das nicht sein. Und es waren dann einfach so die Unterstützungsbeiträge, die wirklich uns getragen haben damals.
Ja, mega schön.
Ja.
Ja, das ist auch etwas, was mir in dem Frauenkontext natürlich wie immer ein bisschen weglassen. Aber das haben wir an der einen oder anderen Stelle auch immer mal wieder besprochen, dass eben ja viel auch die Frau in die Verantwortung genommen wird für irgendwas. Und ich habe da mal einen urschönen Teil auch gehört aus Amerika, eine Frau, die so einen Vortrag gehalten hat, und sie hat immer gesagt, eine Mutter ist nur dann eine gute Mutter, wenn sie einen supportive Partner hat. Und ohne das kann sie gar keine gute Mutter sein. Ne? Als Provokation natürlich. Selbstverständlich ist das nicht abhängig von dem, ne? Aber in dem Sinne, wie sie das verstanden hat, ne? Das ist jetzt ja aus dem Kontext. Aber was ich damit ja vor allen Dingen sagen will, ist, dass wir die Rolle des Mannes also wieder rausreden können, wie du es jetzt schön gesagt hast, noch sollten, sondern im Gegenteil, dass der Mann eben wirklich auch Teil hat, auch an den Prozessen, wo er jetzt vielleicht biologisch nicht direkt Teil hat, sondern zu verstehen, wie das ganze Setting, du hast ja auch da am Anfang gesagt, die Wertschätzung, ne? Selbst wenn ich sie vielleicht jetzt von der Gesellschaft eben nicht bekomme, wenn ich sie von dem Mann dann bekomme, kann das unter Umständen sogar auch ausreichen.
Ganz sicher, also nicht nur unter Umständen. Ich denke mir, das ist fast das Wichtigste. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn alle sagen, es ist okay, aber der Mann selbst nicht, könnte das auch das Ding sein, was das Ganze zu kippen bringt. Also ich denke mir schon, dass der Support sehr wichtig ist. Ich würde diesen Satz so nicht unterschreiben, dass die Mama keine gute Mutter sein kann ohne jemanden an der Seite. Ganz und gar nicht. Ich kenne viele Mütter, die niemanden haben und ich weiß nicht, wie die das schaffen. Das sind wunderbare Frauen und Mütter. Aber es ist absolut viel, viel leichter. Also ich bin ganz sicher eine bessere Mutter durch meinen Mann. Das ist mal ganz klar. Aber das ist ja, manchmal tut es mir ein bisschen weh, wenn die Mütter dann sagen, ja, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Oder das dann so negieren, weil ich finde, ich habe zwar still nie als Arbeit empfunden, aber das ganze Thema, und da sind wir wieder beim Grund wegen Nichtstillen, das ganze Thema rund um Kinder, Haushalt und so weiter, das hat halt wirklich so eine Geringschätzung. Das ist unglaublich. Also das ist schon hart zu nehmen, denke ich mir, ohne dass man jemand hat, der einem dann das immer wieder sagt und auch wertschätzt. Und wenn man jetzt denkt, das Wissen über Stillen, der Wert auch des Stillens ist eigentlich bekannt. Man weiß, die Kinder sind gesünder, die Logopäden haben das gerne, weil einfach die ganze Muskulatur anders ausgebildet ist. Es gibt so viele Sachen, also müsste man eigentlich stillen und alles tun. Warum tut man dann das nicht? Und das ist, ich glaube heute, dass nach diesen 20 Jahren auch, dass es wirklich der Hauptgrund ist, ist die Wertschätzung. Dass wirklich die Mütter sich einsam fühlen auch. Ich meine, wir Frauen waren noch nie so einsam wie heute, wenn wir Kinder kriegen und zu Hause sind quasi. Also selbst vor 200 Jahren noch, da haben wir auf Bauernhöfen gelebt. Da waren Leute rundum. Man hat, also der Großteil der Menschen, sage ich jetzt mal, bevor dann eben die Industrialisierung so Einzug hielt, man war in einem Menschenverbund zu Hause. Und heute sind wir so weggesperrt in unseren Häusern. Also ja, wir suchen Kontakt. Und wenn wir das dann nur über die Arbeit haben können, außerhalb des Hauses, dann machen wir das, denke ich mir, oft auch. Und letztens habe ich wirklich einen wunderbaren Podcast gehört, auch von einer Frau, und die hat sich dann das Netzwerk aufgebaut und hat so erzählt, wie sie das gemacht hat. Also es ist sowas, war sowas von köstlich, aber es hat mir wirklich auch gezeigt, auch so ganz aktive Powerfrauen mit Business und allem drum und dran, die brauchen dieses Netzwerk von Müttern sich, damit es ihnen besser geht. Wir schaffen das auch sonst oft. Das ist ja so unsere Frauenpower. Wir machen Unmögliches, aber es geht einfach viel, viel einfacher zusammen.
Absolut. Also das haben wir in der Serie auch immer mal wieder gehört, ne, dass dieser Austausch wichtig ist, dass es wichtig ist, sich in irgendeiner Form auch zu treffen. Ne, das haben wir jetzt ja auch gehört, ne, Stilltreffen. Wir waren ja auch einmal in Tessin dabei, um das mal erlebt zu haben, beim Stilltreffen und so, und haben es so schön gefunden. Und auch gerade wenn man sich eben nicht mehr in diesen Großfamilien heute lebt, ne, dass man dann ja auch wieder mit eben Frauen in Kontakt kommt. Weil oft, also was ich zum Beispiel auch sehe in der Praxis ist, dass die Frauen eigentlich zwar schon ein gutes Netzwerk haben, aber die anderen Frauen gerade an einem anderen Punkt sind im Leben. Und dadurch auch eigentlich diese Verbindung nachher gar nicht stattfindet. Ne, weil die dann nicht zur selben Zeit stehen oder die Kinder haben unterschiedliche Alter, mit den einen kann man schon Skifahren gehen, mit den anderen nicht. Und zack, kann ich dann wieder eigentlich nicht wirklich was zusammen machen, weil die an einem anderen Standort sind, ne? Und so sich dann wieder zu verbinden, auch über diese, zum Beispiel über die Stilltreffen oder andere Formen von Zusammenkunft, das stärkt einfach auch. Ne? Und gerade wenn es dann im Prinzip auch noch stehende Frauen sind, habe ich natürlich automatisch gerade eine Wertschätzung mit dem.
Das stimmt, und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch einfach nochmal mehr Werbung machen für die Ausbildung der La Legge League, weil da trifft man wirklich auch Gleichgesinnte. Und es ist wirklich nicht selten, dass Freundschaften, die in der Ausbildung geschlossen wurden, dann wirklich auch länger halten, weil halt eben da das, was du sagst, was verschieden ist bei irgendwem aus dem Bekanntenkreis, da mitläuft. Weil das dann da oft, also wir hatten zwar auch jemand, der hat angefangen, als das jüngste Kind 15 war, weil sie gesagt hat, als ich Kinder hatte, kleine, konnte ich das gar nicht machen. Ich wüsste nicht wie. Und jetzt habe ich Zeit und jetzt möchte ich Mütter unterstützen. Und hat dann erst eben relativ spät, jetzt sage ich mal, die Ausbildung gemacht, weil sie da Zeit hat. Die meisten machen das aber wirklich so im Alter, wenn ihre Kinder klein sind. Also bei mir war das ja auch so. Und ich glaube auch nicht wirklich, das würde ich jetzt gar nicht so abstreiten, dass es halt auch war, weil ich das genossen habe, dieser Kreis von Frauen in der Ausbildung.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Hey, da haben wir einen schönen weiten Rahmen auch noch auf dieses Thema gemacht, was mir auch sehr wichtig ist, gerade auch noch mitgekommen. Und ich finde, du hast das sehr schön erklärt. Von mir aus habe ich keine Frage mehr, aber ich gebe immer am Ende noch so ein bisschen den Raum dafür, dass es noch was Wichtiges erzählen gibt über das Thema. Dann gebe ich dir gerne noch mal Raum. Vielleicht habe ich was vergessen, was man noch erzählen könnte.
Ja, ich glaube, ich könnte stundenlang über das Thema sprechen, aber nein, also es fällt mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr ein, als halt wirklich zu sagen, wenn jemand wirklich den Wunsch hat zu stillen, sich vor der Geburt schon zu informieren. Es gibt Stillvorbereitungskurse, die die La Legge League Deutschland im Moment auch macht und sehr gut macht, so ein dreiteiliger Kurs. Ich würde das jedem empfehlen, dass man sich da eben vorher schon schlau macht. Und wenn es dann da ist, das Kind, und irgendwas nicht so sein sollte, wie man es gerne hätte, dass man sofort anfängt nachzufragen, bis man eine Antwort hat, die einem stimmig erscheint.
Ja.
Weil oft hören die Frauen ganz am Anfang schon Sachen, die eigentlich mit dem, was sie spüren und fühlen, nicht übereinstimmt, aber ja, man hat dann halt nichts anderes und dann greift zum Hörer und ruft uns an. Genau, uns erreicht man eigentlich fast, wirklich fast immer.
Ja.
Und dass das dann eine gute Sache wird. Schlussendlich, genau, wir sind da.
Ja, sehr gut. Also ich habe auch nur, deshalb bin ich auch so ein Fan, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht. Also kann ich mich nicht an eine Patientin erinnern, die sich irgendwie negativ zurückgemeldet hätte. Es ist so, und deswegen ist es mir so wichtig, dass sich aber relativ wenig, und das wäre sozusagen mein persönlicher Appell, relativ wenig Leute aber dann wirklich auch die Hilfe holen. Ne? Also viele Händebedarf, oft empfehle ich es dann, aber dass ich merke, nur wenige davon melden sich dann tatsächlich und holen sich Hilfe. Das denke ich, das dürfte, also, oder ich wünsche mir, dass das noch mehr ist, dass wenn ich merke, ja, es läuft nicht, vielleicht jetzt gerade nicht so toll, gerade mit dem Stillen, ne? Dass ich eben noch mal weiß, dass man eben da auch nicht, das hast du schön gesagt, man wird nicht missioniert, es wird einem nichts übergeholfen, es wird einem da supportet, wo man jetzt gerade steht. Und das kann ich alles so bestätigen, ne? Von den Kontakten. Also nicht nur, weil ich dich jetzt auch persönlich kenne und weiß, dass das kein Problem ist, aber auch sonst, ne, von den Rückmeldungen, wenn ich von Patienten gehört habe, und wie war es? Ja, super, immer erreichbar, sehr nett, ne, verständnisvoll, und eben, weil die dann auch selber gestillt haben, ist das auch nicht irgendwas aus dem leeren Raum, was ich da erzähle. Also insofern wäre sozusagen mein Aufruf noch, das haben wir noch öfter gehabt in dieser ganzen Frauenserie, egal welches Thema wir so ein bisschen besprochen haben, sich da auch wirklich mehr Hilfe zu holen und nicht das Gefühl haben, ich muss das alles allein können, schaffen und wissen.
Ja, ich glaube, das können die wenigsten das alleine. Ich, also ganz klar. Und aber es ist unsere Gesellschaft, die einfach uns so trainiert, selbstständig, selbstständig, selbstständig. Man darf nicht fragen. Und gerade dieses Thema ist wirklich viel, viel leichter in Begleitung einer anderen Mutter. Und ja, wir sind da. Ja.
Sehr gut. Vielen Dank, Anna, für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut und es ist mir sehr wichtig, dass das ein Teil im Podcast geworden ist. Insofern auch da vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Begeisterung und viel Freude und dass euch genauso wie bei uns Homöopathen der Nachwuchs nie ausstirbt.
Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, Marvin, für diese Plattform. Vielen Dank dir auch.
Alles
Alles
Gute.
Gute. Tschüss.
Tschüss.